Herrlich. Schöne Nase.
Darth Maul hat immer eine schöne Nase.
Ach. Ich habe ja schon gehört, dass der ganz gut sein soll, ne? Also dieses, was heißt 2007er, ne? Das ist Winterbatch 2019.
Genau. 2019. Mhm. Whiskey Base ID 150038.
Eieiei. Also der ist halt wirklich auch so eigen und da ist alles dabei. Quasi also von einem Birnenfass gelagerten.
Interessanterweise war der, als das Sample steht, liegt ja schon eine Weile offen. Ja. CNCL, da fehlt ja jetzt schon die Hälfte eine ganze Weile. Als ich den aufgemacht habe, war der deutlich fruchtiger noch. Die Frucht hat es ein bisschen abgenommen, jetzt ist der mehr getreidig.
Okay.
Ich habe am Anfang ich mega Banane und so gehabt.
Aber Getreide, also es ist voll Müsli, ne? Süßes.
Ja, ja.
Zucker, also so dieses, ja, ja. Ich glaube, wir müssen das mal unterlassen mit dem Kalibrierungsmord dafür.
Es ist hart für die Nachfolger, aber ja. Ja, du hast damit angefangen.
Ja.
Ich habe ja immer irgendeinen Standard getrunken und als Kalibrierungsmord, du hast ja immer einen Dafmel reingezogen und das habe ich ja da entstehen. Und da wir uns ja hier heute hier sehen bei mir.
Er ist ja ein Standard.
12-jähriger Dafmel.
Ja. Oh, hat für 46?
Der hat Wumms.
Mhm. Hallo, sagt auf jeden Fall guten Tag, der Gute. Und Holz. Genau. Stehe ich ja drauf.
Also ich finde, die unterscheiden sich doch schon, die einzelnen
Total.
Batches. Ne? Der erste, der rausgekommen ist, was war das, 2.6? Den fand ich deutlich leichter als zum Beispiel den jetzt hier.
Ja.
Ja, der war deutlich weniger Getreide, also von allem irgendwie weniger.
Ja.
Und der war ein bisschen puddingartiger noch. Aber naja, es wäre auch komisch, wenn das der gleiche wäre immer.
Ja, ich würde sogar fast sagen, der verträgt Wasser mit 46. Also könnte man...
Da könnte man mit Sicherheit noch ein paar Tropfen Wasser ranmachen.
Ja, und dann macht er bestimmt nochmal auf und wird wieder fruchtig, so ein bisschen. Aber so an sich, schöne Trinkstärke. Ich lasse ihn noch ein bisschen stehen, dann verfliegt es eh noch ein bisschen.
Ja.
Cool, danke. Wie gesagt, ich habe meine 10 Zelt noch nicht angerissen.
Denn sie sind zum Trinken da.
Ja, das stimmt.
Also bei Samples habe ich da gar keine Hemmung. Bei Flaschen tue ich mich manchmal schon schwer, aber bei Samples eigentlich nicht.
Mhm. Nee, also ich warte mit manchen Samples einfach.
Ja, genau, das habe ich auch. Ja, ja.
Ich habe ja letztens irgendwann erzählt, ich habe bei dieser Redbreast Dreamcast-Teilung mitgemacht.
Mhm.
Einmal Port und einmal Sherry, glaube ich, weiß nicht mehr genau. Und das eine hat irgendwie nicht geklappt. Und es hat durch Zufall kam da doch noch irgendwie eine Flasche zustande. Und habe ich jetzt 2x2CL mir gegönnt. Und weil die sind ja auch unfassbar teuer.
Ja, ja.
Ich habe den in der Base in meiner Wunschliste quasi, um einfach mal zu gucken, was da so reinkommt. Und in der ersten Woche, als die quasi ausgeliefert wurden, 1.200 €, 1.300 € die Flasche. Jetzt sind sie runtergegangen auf 850 oder knapp 900, irgend sowas dazwischen. Das ist trotzdem Wahnsinn für einen halben Liter.
Ja, das ist schon verrückt.
Krass.
Also wenn du das Ding für 600 ergattert hättest, wie es mal gekostet hat, glaube ich, ne, das wäre schon, ist bei Dartmill genauso. Die gehen ja auch alle durch die Decke. Das ist ja auch verrückt. Für die Single Cask kannst du in einer Auction irgendwie jetzt auch 800 € hinlegen.
Das reicht gar nicht. 1200.
Ja, ich glaube, bei 800 ist das jetzt weggegangen.
Das Europäische?
Irgendeins, ich habe nicht drauf geachtet. So genau kenne ich mich da nicht mit aus. Ich habe nur gedacht, okay, das gab es mal für 300 oder so, ne, im Store. Ne?
Eigentlich musst du alle kaufen. Also wenn du irgendwie als wirklich das Investment siehst, ne, dann kannst du das blind kaufen. Und da gab es ja mal eine Reihe, also Dafmel füllt ja eigentlich immer in Bourbonfässern ab. Und die haben aber auch ein paar, am Anfang haben die ein paar richtig dunkle Sherry-Fässer verwendet. Und da gab es ja ein Single Cask oder zwei für, ich glaube, UK und eins für den asiatischen Markt. Und da überschlagen sich die Preise, wenn man das mal verfolgt. Also es ist unbezahlbar einfach.
Und ich glaube, für alle, die dann noch auf den Zug aufspringen wollen, Dartmill ist noch längst nicht da, wo es hingeht.
Wenn die mal einen 18-Jährigen haben.
Nein, ich meine das anders. Ich meine auch die Bekanntheit und dieser Sammelwunsch und so und diese ganzen Themen. Ich glaube, da geht noch viel. Das ist noch für viele unbekannt. Und deswegen, glaube ich, wird das auch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Ich glaube, die werden auch teurer werden noch. Und
weil einfach die Nachfrage extrem steigt. Ne? Ich meine, Die können aber auch nicht wirklich viel mehr produzieren.
Also eben der Punkt. Wenn die Nachfrage wird steigen und die Produktion wird, glaube ich, nicht jetzt ins Unendliche wachsen, sondern die wird relativ stabil bleiben.
Von daher. Ja, also sobald die Produktion steigen würde, das heißt, die irgendwie ausbauen und neue Brennblasen, mehr Brennblasen anbauen und eben das ganze Storytelling dann auch nicht mehr da ist, dann wird es für viele wahrscheinlich aber dann auch wieder uninteressant. Ja, ich meine, du hast eben wirklich zwei Brüder, die eigentlich Farmer sind und Whisky nebenbei brennen.
Genau, und die brennen ja auch nur, ich glaube, zweimal im Jahr.
Genau.
Die ganze Zeit, ne? Und wenn das halt, wenn die jetzt feststellen, okay, wir können hier reich werden, dann wird das so wie McKellen oder so, weißt du, oder wie die Highland Park oder sowas, ne, wo man, oder Dalmore oder so, wo man dann irgendwann denkt, okay, die produzieren halt einfach auf Masse und verkaufen das halt teuer.
Ja.
Und dann leben die halt noch von ihrem alten Glanz, ohne dass sie den Glanz eigentlich wieder in die Flasche bringen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, die würden jetzt sagen, okay, wir brennen das ganze Jahr durch, leider schaffen wir es dann nicht mehr, Getreide anzubauen. Naja, dann kaufen wir uns halt irgendwo Getreide am Markt oder gleich schon fertig gemälzte Gerste. Dann wäre halt eben dieser Nimbus, den die haben, halt weg. Und dann würden die natürlich noch von ihrem Hype leben, eine gewisse Weile, vielleicht auch lange leben, das weiß man halt nicht. Aber das wäre halt dann für Leute wie uns halt schon ein klarer Grund zu sagen, okay, dann jetzt ist wirklich vorbei.
Ja, ciao.
Das ist genauso, wie ich das nicht verstehe, dass jemand für einen 12-jährigen McKellen irgendwie 90 Euro ausgeben kann. Ja, für so einen Standard Sherry Oak.
Wenn er 43 Volumenprozente hat?
Die 90 werden ja schon fast schon für den 40-prozentigen bezahlt. Ne?
Echt?
Ja, ich glaube, der kostet 70 oder 80 oder so. Ne? Das ist ja echt völlig verrückt. Das ist ein 30-Dollar-Whisky, weißt du? In den Staaten, das ist ja billiger als Glenfiddich. 12, weißt du?
Ja.
Oder kostet ungefähr das Gleiche. Ne? Also in jeder Bar, in jedem Supermarkt, also in jedem Liquor-Store kostet da das Gleiche. Und das ist halt nur hier bei uns die Preispolitik, so komisch bei McKellen.
Ja, wahrscheinlich, weil, also ich glaube ja, McKellen exportiert extrem viel in die USA auch, ne? Und aus asiatischem Markt sowieso. Da bleibt halt für Europa wahrscheinlich auch nicht ganz so viel übrig. Kann ich mir vorstellen, keine Ahnung. Kenn die Politik dort nicht.
Weiß ich auch nicht.
Am Anfang?
Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen mit euch heute bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Das war mal ein richtig gutes Vorgeplänkel.
Ja, wir waren schon viel zu tief drin.
Ja, ich weiß, das haben wir gerade so noch die Kurve gekriegt. Mensch, aber sehr schön. Wir sind ja auch ein schöner Aufhänger mit dem Darfmüll und so kommt man auch definitiv immer vom einen zum anderen. Ne? Also es ist halt wirklich so. Dieses Stammtisch-Feeling, das ist wirklich gelebt hier. Und heute sitzen wir mal wieder nebeneinander in Ollis Küche und sprechen sogar mal in ein Mikrofon. Wir probieren das mal aus, funktioniert hoffentlich ganz gut. Und ich habe Bock.
Das steht so in der Mitte und jetzt müssen wir mal gucken, ob der das auch dementsprechend die Qualität nachher hat. Wenn das sich so trägt, dann wäre das ganz entspannt, weil dadurch haben wir nicht mehr die Kabelei zwischen den beiden Mikros, die Doppelung, die komischen Klänge, die dann immer dadurch entstehen, dass man zwei Spuren übereinander legt, die dann aus weglaufen und sowas. Da haben wir immer ein bisschen Struggle. Mhm. Und das wäre natürlich toll, wenn man das jetzt so auch weiterhin machen kann, wenn man es hier trifft, dass man ein Mikro aufstellt und ein Mikro spricht und dass es einigermaßen funktioniert. Wir gucken mal.
Es wird easy, klar. Ja, genau. Hat bis jetzt immer geklappt.
Hat immer geklappt. Ja, McKellen. Irgendwie habe ich heute auch was zu McKellen gelesen, ich weiß aber nicht mehr was. Irgendwas mit neuer Range.
Echt? Exklusiv für Deutschland? Oder was gab es da?
Weiß ich nicht, war irgendwas, dass es 9, 12, 15 und 18-Jährigen gibt von irgendwas, Double Cask oder Single, nicht Single Cask, Double Cask oder also irgendeine Non-Sherry Oak-Reihe gibt es jetzt von McKellen irgendwie neu. Habe ich so mit einem Auge nur gesehen.
Ja, stimmt. Double Cask, 15 und 18, so wie es aussieht.
Ah ja, genau. Ich glaube, den 12-Jährigen gibt es schon länger. Und dann gibt es einen 15-Jährigen und einen 18-Jährigen. Am Ende Bourbon und Sherryfässer gemischt, würde ich sagen. Ne? Soll das sein?
Ja, aber ist ja cool, dass die nochmal Alter draufschreiben. Und vor allen Dingen hohe Alter.
Das stimmt. Aber ich glaube, dass man für dieses hohe Alter halt auch relativ tief in die Tasche greifen muss. Ich glaube nicht, dass es den 12-Jährigen für irgendwie 50 Euro gibt. Aber wer weiß.
Ich glaube, also wenn ich das hier gerade so richtig verfolgt habe, bei
den 12-Jährigen meine ich für.
Ah, okay, aber bei, also ich sehe gerade, der 15-Jährige für 125 Euro steht hier gerade bei den Whisky Experts. Ordentlicher Preis, aber in heutigen Tagen auch nicht verwunderlich, ne?
Nein, das McKellen kann das, glaube ich, verlangen und das werden Leute auch zahlen. Und der 18-Jährige kostete ja, hieß es früher, Fine Oak hieß es früher.
Ja.
Da kostete der 18-Jährige auch so 200, 22 Euro. Der wird ja nicht billiger werden jetzt, das ist ja klar.
Ja, glaube ich auch. Das stimmt. Ja, wie gesagt, McKellen ist halt auch so ein Ding, dass die sind halt so im wirklichen, weiß nicht, ist der Super Premium-Bereich schon angesiedelt. Und da gibt es dementsprechend auch die zahlungskräftigen Kunden, die das haben wollen. Ich habe irgendwie, weiß nicht, ich habe ein oder zwei McKellen zu Hause. Ich habe so einen 12er mit 43 Volumenprozenten. Den habe ich mir irgendwann mal noch geholt. Den gab es hier bei whisky.de immer sehr lange noch. Irgendwie 70 Euro, oder habe ich mir den mal eingesackt. Weil das so ein Teil ist, den habe ich ab und zu mal probiert. Auch der stand ja auch hier bei uns in Bars rum und du hast den eigentlich immer bekommen. Bis der dann irgendwann runter reduziert wurde auf 40 und jetzt ist er wieder mit 43, glaube ich, da irgendwie. Aber relativ teuer.
Also die sind auch, also selbst dafür, dass die hier schon immer viel, viel teurer waren als in den Staaten, sind die ja auch hier irre teuer geworden. Ich weiß noch, das ist nicht lange her, 3-4 Jahre, da gab es diesen 1,5 Liter 12er Sherry Oak.
Ja.
Der hatte immer schon 43%.
Ja.
Und den gab es für 120, 130 Euro.
Da fällt mir aber gerade ein.
Und da war der teuer. Da hat man gesagt, ich kaufe doch nicht einen 12-Jährigen für 120 Euro, auch wenn es doppelt ist. Das ist ja immer noch 60 Euro pro Flasche.
Ja,
ne? Jetzt kostet der irgendwie 250 oder so.
Aber bei dem, also mir fällt gerade ein, in Europa waren es immer schon die 40%er und diese 43%er sind für den amerikanischen Markt gedacht, weil die haben auch 0,75 Liter drin. Also sind die nicht für uns eigentlich gedacht. Die sind irgendwie auf anderen Wegen wahrscheinlich nach Deutschland gekommen, genauso wie das große Teil. Mhm. Die sind eigentlich wahrscheinlich für irgendeinen anderen Markt, Amerika ist wahrscheinlich gedacht
gewesen. Sein. Ja. Also du kriegst ja, wenn du in den USA bist, dann gibt es ja auch den Glenfiddich 12 mit 43%, den Mac 12 mit 43%, da haben viele Whiskys 3 Punkte mehr.
Ja, macht das Ganze haltbarer.
Klar. Ich finde es in Summe cooler. Ne? Also ich war ja kurz davor, ich hatte mir aus den USA damals vor 3 Jahren den Classic Cut mitgebracht.
Ja.
Und noch einen Glen Grant, den 15-Jährigen damals. Also für den Klassiker habe ich mir 2-mal mitgebracht. Einen habe ich ja geteilt und einen habe ich noch im Schrank stehen.
Ich habe das Sample aus der Teilung noch zu.
Ja, siehst du, ich habe nicht mal aufgemacht. Auf jeden Fall, ich habe mein Sample natürlich, meine 5CL relativ schnell schon weggehabt. Aber das ist halt auch ein NAS, aber halt eben mit, ich weiß gar nicht, 54, irgendwas und Sherry auch. Ne?
Ja.
Schon ein cooles Teil. Und von daher kann man den noch kaufen, der hat irgendwie $80 oder so gekostet in den USA. Ne? Das ist jetzt halt nicht viel Geld, oder $90, ich weiß nicht mehr genau, war auf jeden Fall deutlich unter 100.
Ja.
Und das ist mit dem Vergleich, was so ein Ding dann hier kostet, wenn du das dann irgendwie mal kriegst, ist es halt auch wieder sehr, sehr billig. In den USA sind Whiskys ja oft teurer, also Schotten, aber die McKellen Range aus irgendwelchen Gründen in den USA deutlich billiger. Also wie gesagt, wenn du in einer Bar bist,
ja,
da hast du in der Regel 2 Single Malts auf der Karte. Du hast einen Glenfiddich 12 und du hast einen McKellen 12 Sherry Oak und die sind entweder gleich teuer oder der McKellen ist ein Tick billiger.
Das ist krass. Ja? Ich bin bei dem Classic Cut, den wollte ich eigentlich schon lange mal probieren, habe aber irgendwie nie, der war dann immer so, naja, auch den kann ich irgendwann mal noch probieren. Bin ich aber gespannt, weil eigentlich ist ja, ich meine, so typisch kein Alter, mit Sherry zugekleistert, Alkohol hochgesetzt, denkst du, das ist irgendwie das super komplexe Teil ist. Muss man gucken, weiß nicht. Muss man mal schauen, ob der, oder ich muss mal schauen, ob der ein bisschen Wasser verträgt, dass er nicht dann so Durchschnitt wird. Weil ich denke schon, dass der, wenn du den in Fassstärke trinkst und vielleicht schon einen vorher hast, der deine Geschmacksknospen ein bisschen dran gewöhnt hat, dann ist der bestimmt Bombe. Kann ich mir schon vorstellen. Die haben gute Sherryfässer, da ist ein hoher Alkohol. Das
Ich habe ja nur 5 cl davon gehabt. Ich hatte den ja extra aufgemacht, um auch den zu scheren. Ich wollte ja unbedingt den auch verteilen. Da ging es ja nicht so darum, wie ich das normalerweise mache, das alles selber zu trinken. Sondern den hatte ich, habe ja gesagt, wenn ich in die USA fahre, hole ich 2 coole Pullen und teile die. Und dann hatte ich noch weil ein Kollege hat mir gesagt, er nimmt eine Flasche für mich mit. Ne? Dann habe ich aber, hat ein anderer Kollege gesagt, du Oliver, ich kann auch eine mitnehmen, wenn du willst. Und deswegen habe ich nur 3 Flaschen gekauft. Das war eigentlich gar nicht geplant. Und habe dann entsprechend gedacht, ey, dann sagst du den 2-mal ein. Was sollst du jetzt hier noch irgendeinen Mac-Standard holen, nur weil der halt billig ist? Ne, das wollte ich halt nicht. Dann dachte ich, holst du den Klassiker 2-mal und dementsprechend habe ich dann einen noch im Schrank stehen. Ich weiß aber, ich kann mich erinnern, dass der gut war. Der konnte was. Das ist ein geiler, fast starker, Sherry-lastiger Single Malt, Sherry-Bombe.
Sag ich doch.
Der war gut. Mich würde jetzt interessieren, wenn man so einen vergleicht, beispielsweise mit einem Tamdu Cask Strength oder mit einem anderen fast starken Sherry Whisky. Müsste man mal probieren, oder mit einem Couvreur 52% oder
so. Ja, da könnte man zum Beispiel, da gibt es doch von Ian McLeod, wie heißt das, As We Get It, Sherry und Ayla, und das ist wohl ein Tamdu, der Sherry Whisky davon. Jetzt die Range, As We Get It, gibt es einmal Ayla und einmal
Space Age. Das ist so mega hochprozentig, das ist so über 60 immer, oder?
Es ist einfach fast stark, immer unterschiedliche Batch. Okay. Einfach fast stark, und ich habe gehört, dass zumindest die Highland-Variante ein Tamdu sein soll.
Okay. Aber es gibt ja so gesehen, es gibt ja auch einen original abgefüllten Tamdu-Cask.
Stimmt.
Von daher.
Stimmt.
Könnte man
auch. Die haben so coole Flaschen.
Das ist auch was Schönes, ne? Da kann man, sind ja wirklich auch Flakons. Ne? Also da kann man auch was mitmachen. Unabhängig davon fällt mir ansonsten noch Glendronach fast stärker ein. Gibt es ja auch eine Originalabfüllung, rein Sherry-Fass. Da gibt schon ein paar Sachen, die man mal mit so einem Classic Cut auch vergleichen könnte. Wäre mal spannend. Ich glaube, wenn ich den aufmache, würde ich mir auf jeden Fall gucken, dass ich mir 1-2 Vergleichsobjekte suche, um mal zu schauen, ob da die 90 Dollar, heute 150 Euro, wenn man den hier kauft.
Ja.
Also das ist jetzt ein 2,17er oder sowas, glaube ich, abgefüllt. Wenn den überhaupt kriegst für die Kohle. Der ist vor diesem Designwechsel, wo die bei McKellen so ein bisschen, ne? Also die letzte Flasche in dem alten Design noch. Von daher etwas teurer vielleicht. Mal gucken. Irgendwann werde ich noch aufmachen. Ein paar Jahre noch stehen lassen, glaube ich, damit der, haben wir gesagt, Patina ein bisschen ansetzt. Ja, und dann kann man das mal auschecken.
Der müsste auf jeden Fall gegen den Malt standhalten, der aus der direkten Nachbarschaft kommt, so 2 Kilometer entfernt oder so. Und zwar gegen Appalauer Abunat. Also auch NAS.
Ja, das stimmt.
High Proof und übelstes Sherry Brett. Und da gibt's ja, hast du das gesehen übrigens, da gibt's jetzt einen Abunat Alba, heißt der. Und das ist ein Abunat, der ausschließlich im Ex-Bourbon-Fass gereift ist. Und den gibt's aber nur auf dem Ami-Markt leider. Also wenn du mal wieder, irgendwann, wenn es erlaubt ist, mal rüberfliegst, das wäre mal so ein Ding, der würde mich interessieren auf jeden Fall. Da habe ich schon versucht zu bestellen, keine Chance. Kriegst du nicht.
Ich wäre mal geflogen.
Ich weiß. Ja.
Ich hätte mich aber wahrscheinlich eher mit Bourbons eingedeckt, glaube ich, dieses Mal. Also ich war gar nicht so heiß auf, also klar, wenn ich jetzt irgend so ein geiles Ding gesehen hätte, ne, wo man weiß, das gibt's nur da und so, hätte ich da bestimmt zugeschlagen. Aber ich war eigentlich eher heiß auf mal so ein paar Bourbons, die man hier schwer kriegt.
Abbe van Winkel.
Ja, das vielleicht nicht, das ist ganz, ganz mein Portemonnaie. Aber so Garrison Brothers oder eine Abfüllung von Balcones, die es hier nicht gibt. Oder diese Angels Envy und so ein Kram halt, ne? Also alles das, was hier halt quasi nicht bezahlbar ist, was du da halt für einen Standardpreis bekommst. Ich sehe das ja immer, wenn ich mir diese amerikanischen Reviews angucke zu den Bourbons, weil du findest ja zu den Bourbons halt zu sowas relativ wenig Reviews auf YouTube. Da sind dann meistens irgendwie Amerikaner.
Ja, klar.
Ne? Und dann sagen die auch immer, ja, das ist so ein 45-Dollar Whisky. Denkst du, mir kostet der irgendwie 150 oder so.
Ach, krass.
Ja, also von daher.
Ja, aber andersrum ist ja dort, wie gesagt, mit Scotch, ne? Wenn du dort Scotch trinken möchtest, dann musst du da halt tiefer in die Tasche greifen. Und bei uns ist ja Scotch sogar günstiger als in Schottland selbst.
Ja, das stimmt. Und ganz kurz noch zu USA, bevor wir auf das Thema kommen. Du hast ja vor 3 Jahren, als ich das letzte Mal da war, auch noch nicht diese ganzen Aufschläge gehabt. Ne? Also heute sanktionieren die USA ja das Thema. Das heißt, du hast, ich glaube, 25% Aufschlag oder mehr sogar. Ich weiß nicht, wie der Strafzoll ist auf Scotch.
Keine Ahnung.
Aber auf jeden Fall hauen die Amis ja ordentlich drauf. Das heißt, es müsste auch der Scotch da deutlich teurer geworden sein. Das heißt, du hast eigentlich noch mehr Gründe in den USA, dir einen schönen Bourbon oder einen schönen Rye oder einen Wheated Whisky oder was auch immer da zu holen.
Mhm. Nee, cool.
Ja.
Würde ich definitiv auch machen. Und die Amis, wie gesagt, das ist, glaube ich, auch mal so interessant, wenn man mal in den USA ist, dass man sich halt auch mal, das gibt's ja auch, Bourbonbrennereien einfach mal anschaut. Und wenn ich mir überlege, ich habe mal im Nordwesten der USA gewohnt, da kann man mal nach Portland fahren, die haben sogar eine Single Malt Distillery, die haben Haufen Bierbrauereien dort auf jeden Fall. Da geht ja einiges. Und wenn ich mir zum Beispiel die Karten von Alba Collection anschaue, die sind ja einfach mal vollgepackt und die können theoretisch jeden Monat eine neue Karte rausbringen, weil die so schnell veralten, weil auch in den USA halt Brennereien aus dem Boden gestampft werden, noch und nöcher gerade. Ne? Ja. Immer noch. Das ist ein anhaltender Trend. Und sicher sind das teilweise so kleine Micro-Distilleries, aber trotzdem interessant und krass, dass das so floriert dort.
Ich war ja in Las Vegas beruflich und ich hatte einen freien Tag in dieser Woche oder in diesen 6 Tagen, wo wir da waren.
Ja.
Und den habe ich ja mit Kollegen verbracht quasi. Und also der Kollege hat dann gesagt, pass auf, Oliver, wir können gerne eins machen, aber ich fahre mit dir nicht in so ein Total Wine and More und dann noch in eine Distillerie. Und das war dem halt, weil der wollte shoppen gehen, der hatte auch ein paar andere Sachen noch und ich hatte ja auch eigentlich Bock auf noch ein paar andere Dinge. Ne, und dann habe ich gesagt, okay, dann lieber in den Total Wine and More als in die kleine Brennerei da in Vegas, die eigentlich keiner kennt, außer du suchst, also das war wirklich, die gab es seit 2 Jahren oder so, die haben da eigentlich nur so diese bunt gefärbten Moonshines verkauft und sowas.
Okay.
Und, ne, also das sah schon nett aus, wie das bei Amis so ist, hübsch gemacht alles, von den Bildern, von der Website, aber ich habe gesagt, okay, das ist jetzt nicht so spannend, da unbedingt in Vegas sich eine Brennerei anzugucken, und fährst du lieber in den größten Liquor Store von ganz Nevada, und das war ja halt, Ding war so groß wie ein Globus und nur Wein, und das war ja ein Riesen, sowas habe ich noch nicht gesehen. Eine Whisky-Abteilung, wie gesagt, war unglaublich riesengroß, und deswegen hat sich das auch total gelohnt, da hinzufahren und einfach mal zu gucken, was da so rumstand.
Ja.
Die hatten ja Glasvitrinen, da standen McKellens und Belvinis von den 20ern an. Also
Brenndatum.
1926, 1928, also richtig in so Panzerglas-Schränke,
ja.
So, ne?
Ja.
Und also die hatten die, also dann schon so 30.000, 40.000, 60.000 auf den Flaschen drauf und so als Preis, ne? Dollar.
Ja.
Ne? Also.
Musst du deine Gewinne in Vegas auch irgendwie reinvestieren?
Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist so, da gehen auch Leute hin und irgendwelche Verrückten und nehmen da mal so ein Pülchen mit.
Ja.
Losgelöst davon, allein bei dem normalen Stuff. Die hatten 6 Meter vom Boden bis 3 Meter hoch nur Tequila und Mezcal. Verschiedene Flaschen. Also es war alles da. Bourbon natürlich ohne Ende, Scotch viel und so. Das war alles, was es gibt. Und eine riesen Weinabteilung, eine riesen Bierabteilung.
Mhm.
Selbst schon also auch diese ganzen verrückten Craftbiere aus den USA, die man da kriegt. Das sieht man ja hier alles nicht. Ne? Auch wegen Verfallsdatum schickt das ja keiner hier rüber. Ne, sondern die werden halt da verkauft, lokal irgendwie, und dann The Sharky Bier und keine Ahnung, siehst du so ein Hai, der so irgendwie zum Surfer so ein Bein abbeißt und so auf dem Etikett und so. Ich habe einen Haufen Fotos gemacht. Das ist dann ja auch das Schöne, denn du fotografierst halt und nimmst dann dir quasi die ganzen Sachen mit, die du nicht kaufen kannst.
Ja.
Das ist ja dann auch schön.
Das stimmt. Ein riesengroßes Süßigkeitenland für Erwachsene.
Ja, das war schlimm.
Das glaube ich. Sehr schön. Wollen wir einen harten Cut machen?
Was ist denn der harte Cut?
Naja, vom Bourbon und USA zu einer Bourbon-Fassreifung.
Ich finde, das ist ein ziemlich schmurer
Cut. Na komm. Ich schnüffel noch mal kurz in meinen Darfen rein und dann vergleiche ich mal, denn wir haben heute eine Flasche aus unserem aktuellen Sample-Set, Juli, August. Heute, wo wir das aufnehmen, der Tag, an dem wir das aufnehmen, ist Mittwoch, der 1. Das heißt, dementsprechend können wir unser neues Set starten und
Sample-Set.
Danke. Die erste Abfüllung, die wir probieren, ist der Tormore 1995 von Signatory Vintage aus der Vintage Collection, ein Malt aus der Speyside, wenn ich richtig gehe. Und interessant insofern, ja klar, Highland gehört zu, Speyside gehört zu den Highlands.
Eine schöne Pappe.
Eine Bronzefarbe oder orange Pappdose.
Und mit Trommeln.
Okay, spielt weiter. Das Teil hat 43 Volumenprozente, kommt aus zwei Hogsheads mit den Nummern, Achtung, 3885 und 3886.
Ich finde das schön, dass sogar die Flaschennummer noch händisch aufgeschrieben wurde.
Ja, wir haben hier Flasche 465 von 779 Stück insgesamt und die ist nicht händisch aufgetragen, das ist nur ein, das ist gedruckt.
Sieht aber aus wie händisch.
Ja.
Die 465 wird keiner von euch jemals zu Gesicht bekommen.
Aber trinken können.
Außer, ich habe das Sample-Set bestellt.
Und die Flasche hat auf jeden Fall eine ziemlich coole Whisky-Base-ID. Das ist die 54.000.
Echt? 5430?
Ah, sorry, 5730.
5730.
Die 57.000. Latt. Ja, ganz witzig. Wie bin ich, also passt auf, first things first. Wie bin ich oder wie sind wir auf das Teil gekommen? Ich habe den ausgesucht und ich habe letztens so ein bisschen Feedback bekommen zum Sample Set und auch zur letzten Folge ein bisschen Feedback bekommen. Danke nochmal dafür, das ist echt cool und ich würde das gleich umsetzen. Einmal war Feedback, könnt ihr bitte die Whiskey Base IDs der Flaschen benennen? Check, habe ich gerade gemacht, 57.000. Und das andere war, dass es einige von euch interessiert hat, warum hat es denn überhaupt die Flasche in unser Sample-Set geschafft? Und warum habe ich das Teil überhaupt gekauft? Also, ich habe das schon vor längerer Zeit gekauft, die Flasche, und ich habe einmal in Delitzsch beim sogenannten Sachsen-Stammtisch ein Blind-Tasting mitgemacht.
Wer das nicht weiß, Delitzsch liegt in Sachsen.
Ist das Sachsen noch?
Ja,
das sagt okay. Ich habe ein Blindtasting mitgemacht und wir machen das da immer ganz entspannt, quasi als Trainingslager. Haben dort einen schönen Abend, jeder bringt eine Flasche mit und dann verkosten wir quasi und müssen erraten, beziehungsweise bestimmen natürlich, was dort im Glas ist. Und uns allen hat der Turmor, der damals mitgebracht wurde, ganz gut geschmeckt. Und ich weiß nicht, ob es ein 95er war oder ein 94er, aber es war auf jeden Fall so eine Signatory Vintage Collection. Abfüllung mit ungefähr 18, 19 Jahren. Habe ich dann im Internet geguckt, da gab es irgendwo in so einem kleinen Shop noch so einen Restbestand, habe ich mir eine Flasche bestellt für, der war dann schon teurer als normal, ich glaube, der hat mal irgendwie um die 40, 45 Euro gekostet, der hat dann schon, glaube ich, so um die 65, 70 oder so, nee, 65 gekostet. Denn das Teil wurde 2014 bereits abgefüllt, quasi schon vor 6 Jahren. Der hat also schon Patina ein bisschen angelegt und fand ich einfach interessant. Ist günstig, hat ein schönes Alter, hat ein bisschen mehr als 40 Volumenprozente, ist im Endeffekt ein Whisky, den man definitiv einfach mal an einem entspannten Abend mit ein paar Freunden trinken kann, so wie wir jetzt. Ende des Monologs.
Sehr gut. Ja, ich habe in der Zwischenzeit, wo der Tim sich hier in einem Monolog ergeben hat, gegangen ist, ich weiß gar nicht genau, egal, auf jeden Fall, während der Tim gesprochen hat, habe ich das schon mal verrochen. Und ich muss sagen, der riecht auch ein bisschen so, als wäre er schon länger in der Flasche. Also das Patina war, glaube ich, ganz gut gewählt, der Begriff. Ne, er hat so einen Old Bottle Flavor, hat er nicht. Ne? Aber man merkt schon, das ist schon irgendwie ein gesetzter Knabe. Der ist irgendwie, man riecht das Alter, man riecht die 18. Ich könnte dem sogar ein bisschen mehr geben.
Das wollte ich gerade sagen, der könnte für mich auch ein bisschen mehr haben. Ne?
Ich bin bei der Fruchtseite so ein bisschen so auf der Birne oder auf der Birnenschale, so ein bisschen bitter, aber so in die Richtung geht das. Helles Obst, aber nicht so Apfel oder so, nicht so süß, sondern eher so ein bisschen.
Aber trotzdem reif. Also schon. Ja,
reife Birne, genau, aber halt auch mit ein bisschen Bitterkeit drin. Und ich habe ansonsten erstmal viel Blumigkeit.
Mhm. Ah ja.
Und vielleicht einen kleinen Tick Eiche, aber nicht so viel. Also der ist jetzt kein Eichenmann.
Nee, ich muss gerade an Sonnenblumenöl denken. Also oder an überhaupt.
Ja, so ein bisschen ölig. Er liegt auch ölig im Glas, wenn man den so bewegt.
Ja, es geht.
Läuft schön runter.
Ja. Doch. Ordentlich für, ja. Also so wie ich es erwarten würde.
43% hat er ja nur.
Ja. Das stimmt.
Also das ist ganz, ganz, ganz nett. Er ist relativ hell.
Hm.
Für die 18 Jahre. Wahrscheinlich irgendwie ein Refill-Fass oder sowas, aber nett.
Also es steht halt nur Hogsheads da und da ist immer das Problem bei Hogsheads. Du weißt halt nicht, was für Hogsheads, ne? Hogsheads beschreibt ja nur die Fassgröße. Und keine Ahnung, da können ein paar Dauben Sherry mit drin sein, müssen aber nicht, kann auch alles Bourbon sein. Ich meine, in der Regel schreiben sie drauf, wenn es Bourbon-Hogsheads sind, ne? Oder wenn es Sherry-Hogsheads sind. Hier steht jetzt nur Hogsheads. Also, aber von der Nase her und von der Farbe her würde ich auch davon ausgehen, dass das echt eine reine Bourbon-Reifung ist, ne?
Ja, ich würde jetzt, also wäre jetzt auch auf Sherry, glaube ich, nicht gekommen. Aber der hat das, was ich an diesen alten Signatory-Flaschen mag und vielleicht auch da nochmal meine, der Grund, als der Tim diese Flasche vorgeschlagen hat, warum ich gleich gesagt habe, ja gerne, weil ich diese 18, 19, 20, 21, 22-jährigen Signatory-Abfüllungen eigentlich immer gut finde. Die sind nie sehr fassintensiv oder selten fassintensiv, sondern oft ein bisschen heller für das Alter, haben aber dadurch eine ganz eigene, tolle Art von Reifung und wirken auch überhaupt nicht unreif durch das Alter. Ne? Die sind richtig gesetzt,
ja.
Die haben Qualität und so, sind aber trotzdem irgendwo auch leicht zugänglich und man kann die so schön trinken und so. Und die waren ja in der Vergangenheit auch nicht so teuer. Hast du 40, 50 Euro für oder 50 Euro für so ein Ding bezahlt? Und dann hast du da konntest du den entspannt trinken. Hat aber trotzdem eben die Qualität noch von einem alten Whisky. Und man riecht es halt, dass der halt kein junger Spund ist. Ne? Also ich finde, wie gesagt, ich finde es richtig gut. Ich kenne mich jetzt ehrlicherweise mit Tomor gar nicht aus. Ich weiß, es gibt einen 14- und einen 16-Jährigen momentan original abgefüllt. Habe ich nicht probiert, beide nicht. Von daher kann ich da wenig zu sagen. Ich glaube, ich habe mal einmal von AD Redtrain Tomor gehabt, wenn ich mich da richtig erinnere. Also ich habe einen unabgefüllten Tomor schon mal getrunken. Ich meine, es war AD Redtrain. Ich weiß aber nicht genau, und das war so ein 12-Jähriger oder sowas.
Ja.
Das ist nichts Besonderes. Von daher habe ich da jetzt keine große Erinnerung dran. Und verbinde jetzt auch gar nichts mit Tomor. Also auch die Distillerie sagt mir ehrlich gesagt gar nichts.
Spaceside.
Ja, aber jetzt nicht so, wie man
und die,
irgendein Storyboard hat zu irgendeiner Distillerie.
Nee, weißt du, da
fällt mir zu Tomor gar nichts ein.
Es ist so, naja, die, wie gesagt, arbeitet, glaube ich, hauptsächlich für die Blendindustrie. Wo ballern die rein? Wahrscheinlich auch Chivas Brothers.
Ich weiß nicht, wozu die gehören.
Glaube ich. Und ja, ist eigentlich relativ unbekannt. Wie gesagt, die haben irgendwie zwei kleine Mini-Originalabfüllungen. Ansonsten war es das eigentlich.
Ja.
Und läuft eigentlich ziemlich unterm Radar. Was ich bei den Signatory Vintage, also aus dieser Collection quasi, die Sachen, was ich da interessant finde, ist einfach, was du schon gesagt hast, ne? Du hast ein relativ hohes Alter, du hast oft auch ausgelutschte Fässer, die halt schon irgendwie Second Fill sind oder so, und dann werden die Teile einfach liegen gelassen da drin. Das Fass, das gibt dann quasi den Rest noch ab. Aber was cool ist, du hast dann trotzdem noch einen Brennereicharakter, aber mit Alter. Ne? Also das Fass klatscht das nicht zu und du hast dort wunderschöne Aromen, die dann irgendwie trotzdem noch durchkommen, was mir persönlich irgendwie an der ganzen Sache total Spaß macht. Vor allen Dingen auch, wir haben jetzt hier die normale Vintage Collection, dann gibt es ja noch die Unchill Filtered Collection. Die finde ich nochmal ein Stückchen besser. Die hat einfach mal nochmal 3 Volumenprozente mehr.
46er finde ich auch besser.
Genau. Aber du kriegst da einfach ganz tolle Whiskys. Ich weiß noch, wir haben uns da mal einen kleinen nochmal besorgt gehabt, dieses Jahr oder so. Der dann sogar, obwohl der war sogar fast stark abgefüllt, ne? Aus dieser Collection. Aber da kriegt man nochmal schöne Whiskys, die Alter haben. Kleinleash kriegt man zum Beispiel relativ schwierig inzwischen. Aber man bekommt da durchaus mal einen 18-, 19-, 20-Jährigen zu einem anständigen Preis, wenn man da vor allen Dingen in so kleinen, bei Local Dealern, wie man so schön sagt, ne, in lokalen Geschäften einfach mal, oft in Tabakläden, oft in kleinen Feinkostläden, wird einfach mal nachschauen. Da stehen solche Sachen einfach relativ häufig noch im Regal und da kann man echt Glück haben. Und jedes Mal, wenn ich so eine Silberdose sehe irgendwo, ich gucke immer hin, egal was da drin ist. Und wenn dann was dabei ist, wo ich sage, okay, das ist jetzt ein 2007er Edward Hour, auch geil, aber muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber manchmal hat man auch Glück und dann hat man da irgendwie eine 1990er Ben Nevis stehen oder so. Passiert auch.
Genau, und ich glaube, die meist abgefüllten sind, wie der Tim sagte, von dieser Serie Kleinlösch, Mordlach, Ockentoschen, Glenlivet, Vetterkern, Glen Keys, Glen Lossie. Das sind so, die ich mir in den letzten Jahren da immer mal wieder irgendwo gekauft habe.
Ja.
Und das ist, wie du sagtest, ne, immer Hogsheads, Bourbon Fass, immer hell und immer 18 plus. Und das ist immer ein Traum.
Ja, und die machen immer Spaß. Das ist wirklich so. Und da kannst du halt, also für echt günstig Geld einen alten Whisky trinken. Das ist großartig. Und ich verfolge die Serie immer und gucke immer, was kommt Neues raus. Aktuell kam ein paar 2007er, glaube ich, raus. Das ist, ja, hat auch Alter, aber nicht so viel. Also die werden vom Alter aktuell ein bisschen jünger eher. Also schaut einfach mal, man bekommt da schon recht gut noch ein paar schöne Sachen eigentlich. Und was auch cool ist, dass ab und zu auch für verschiedene, weiß nicht, für Tabakläden, Feinkostläden und so weiter, gibt's dann auch mal so Exclusives aus dieser Range im Endeffekt. Ja, ja. Weil das war und ist wahrscheinlich noch vertretbar vom Preis her für viele sicher. Und da kriegt man dann echt schöne Sachen. Also das ist wirklich cool, was man da so bekommt von denen.
Ja, vielleicht noch mal kurz zur Nase jetzt beim zweiten Riechen. Wir sind immer noch beim Riechen, haben noch nicht probiert. Ja. Bei mir geht es jetzt ein bisschen sogar in Richtung Wachs. Ich habe jetzt ein bisschen wie so eine Duftkerze. Also diese Blumigkeit und so ein bisschen Wachsigkeit vermischen sich bei mir gerade. Und da habe ich, das kommt bei mir gerade immer stärker durch.
Ich habe auch relativ viel Süße jetzt, muss ich sagen. Also der kommt in der Nase gerade voll süß. Es ist aber kein Kuchenteig oder sowas, was man sonst oft bei Bourbon hat, ne? Dass es so gebäckmäßig ist. Es ist, ich denke eher so in Richtung ein Dessertwein, so ein süßer Weißwein oder sowas. Kommt das gerade? Es ist relativ herb, ne? Man könnte sich vorstellen, okay, vielleicht sind doch ein paar Tannine schon, die schmeckt man zwar erst, aber so ein bisschen herb kommt es auch in der Nase rüber. Und finde ich aber ganz interessant. Du probierst schon ganz eifrig und nickst mit dem Kopf. Erzähl.
Trocken. Sehr, sehr trocken.
Okay.
Im Mund zieht er schon einem quasi die Flüssigkeit aus dem Mundraum raus. Belegt sich gut, belegt gut den Mund. Ja, Eiche. Ja, leichte Bitterkeit. Aber nicht so eine Knüppeleiche, sondern halt, man merkt, dass der 18 Jahre alt ist.
Pfirsich.
Genau, Pfirsich. Pfirsichschale. Ich habe eine Pfirsichschale.
Ja.
Fast schon Pfirsichhaut.
Mhm. Ja, irgend sowas, ja, ja.
Eine leichte Pelzigkeit, wie so ein pelziger Pfirsich.
Mhm. Bin ich auf jeden Fall dabei. Aber auch, du sagst schon, ne, der hat Holz. Der geht nicht in Richtung Sandelholz, aber irgend sowas. Es ist.
Keine Eichenschrankwand oder so.
Keine Eiche, das ist wie trockenes, frisch gesägtes Holz oder sowas, ne? So, also nicht dieses extreme, staubige, holzige, sondern ja, wie ein frisches Holz eher.
Es kommt einem auf jeden Fall nicht so irgendwie, nicht so Eichenschrank, Omas Bücherregal vor oder sowas.
Mhm.
Sondern die Eiche ist ätherischer. Das meinst du mit vielleicht
frisch? Ja,
bei mir ist es so ein bisschen mit ätherischen Düften irgendwie versehen, mit Ölen und so. Nice. Also 43%, der ist ein Gaumenschmeichler, der tut nicht weh, außer dass er eben halt einem die Feuchtigkeit aus dem Mundraum gleich rauszieht.
Ja, das stimmt.
Der ist wirklich dry. Ne? Der ist also, wenn du sagst, ich würde gerne mal einen trockenen Whisky probieren, ich weiß nicht, ob alle Tormors so sind, wahrscheinlich nicht. Ich würde mal behaupten, das ist auch ein Einfluss vom Fass und der langen Lagerung. Aber dann, wenn man das möchte, einen trockenen Whisky probieren, dann ist der hier genau der richtige.
Das aber, also die Nase wird jetzt nochmal schöner. Wenn man probiert hat, ist ja sowieso die Nase danach nochmal ganz anders. Ne? So, deswegen gebt eigentlich nichts auf eure erste, also schon ein bisschen was, aber nicht zu viel auf die erste Nase. Also wenn ich irgendwie was verkoste oder so und Notes schreibe, in der Regel, du musst vorher probieren, bevor du die Nase überhaupt einschätzen kannst, damit halt auch den Mundraum damit benetzt ist, weil es ist ja alles verbunden, ja. Man spricht ja nicht sonst, also das ist ja alles ja ein Apparat im Endeffekt, ne? Und da ist die Nase auf jeden Fall nochmal um einiges fruchtiger, finde ich, jetzt. Und jetzt tritt so ein bisschen das Holz, was ich zwar auf der Zunge habe, jetzt in der Nase zurück, weil, wie gesagt, mein Gaumen und mein Mundraum schon ein bisschen damit benetzt sind. Und jetzt kommt die Frucht für mich mehr durch, auf jeden Fall.
Also es ist Frucht, es ist vor allen Dingen mehr Volumen in der Nase. Er ist jetzt deutlich kräftiger, finde ich, in der Nase als vorher. Frucht schiebt sich nach vorne, Blumigkeit kommt nach vorne. Mhm. Und der springt quasi jetzt so mittlerweile aus dem Glas, finde ich.
Mhm. Ja, das ist krass, ne? 43 Volumenprozent, denkst du nicht? Also auf der Zunge auch nicht. Der ist weder flach noch sonst irgendwas. Der
Nein, hat den, gar nicht. Nicht
wässrig. Ja.
Das kann ich nicht wässrig. Der ist jetzt auch nicht irgendwie dick, cremig oder sowas. Mhm. Ne? Aber der ist, ich würde sagen, sehr gut abgestimmt mit diesen 43%. Da das ja die Standardabfüllung für diese, ich weiß nicht, wie das bei Signatory läuft, ob die den mal mit 43 und mal mit 46 kosten und dann sagen, okay, mit 43 ja super, füllen wir den da ab und mit 46 ja super, füllen wir den da ab in dieser, in der Range. Weiß ich nicht, ob die das überhaupt so sich den Gedanken so machen.
Ja.
Oder ob die einfach sagen, hey, wir brauchen mal für die 43% Reihe nochmal irgendwie ein paar Abfüllungen, rollen wir ein paar Fässer rüber. Ja, der ist okay, fertig, ne? Also ich weiß nicht, wie die das machen, ob die sich so
keine Ahnung,
großen Verkostungsverdünnungsmühen überhaupt machen. Aber hier haben sie es gut getroffen.
Sehr schön, ja. Einzig der Abgang, ne? Der ist halt relativ kurz.
Sehr kurz, ja.
Also da ist halt nicht viel da. Aber das kreide ich ihm jetzt nicht an. Das ist halt, wie gesagt, ich war mir ja bewusst, dass ich hier einen Whisky kaufe, der zum Trinken ist, mal mit Freunden abends, ganz entspannt. Der ist nicht wirklich schwierig. Das, was er, also der, man muss sich nicht lange mit dem beschäftigen. Das, was wir jetzt quasi so als erste Eindrücke haben, ist im Endeffekt, glaube ich, schon. Das war es dann schon fast, ne? Aber auf, also für mich definitiv ein Kauf wert. Es muss halt auch nicht immer die irgendwie, keine Ahnung, 100-Euro-Flasche sein, 80-Euro-Flasche sein. Es kann halt, wenn man das noch bekommt, gerne eine für 40 sein, gerne eine für auch mal weniger. Funktioniert echt gut, macht Spaß. Also traut euch auch. Also es gibt immer so wieder so ein paar Preis-Leistungs- oder Genuss-Leistungskracher.
Gelee-Banane.
Nee, nicht Genussleistung. Gelee-Banane? Nee, würde ich schmecken. Ich hasse Gelee-Banane.
Ich habe jetzt so diesen Bananen und Schokolade und so ein bisschen künstlich. So habe ich gerade so auf der Zunge.
Gelee-Banane. Jetzt, wo du es sagst, habe ich es auch. Hau ab.
Ja,
das geht. Nee, Banane nicht. Das geht. Also wenn, dann eine grüne Banane. Das ist in Ordnung. Also nur für euch zur Info, für mich müssen Bananen die Konsistenz von einem Apfel haben, damit ich die esse. Also die müssen noch sehr, sehr fast grün sein, gerade so angegelbt. Und Olli hebt hier gerade seine Bananen hoch und die haben inzwischen, die sehen aus wie ein gelber Dalmatiner.
Ich hätte jetzt gesagt, das sind sozusagen Giraffenfrüchte. Weil die so viele braune Stellen haben wie eine Giraffe.
Ja, aber Gelee-Banane trifft die. Also ich bin Anti-Gelee-Banane gerade. Also auch bei dem Whisky. Nee.
Ja, ich habe meinen aus Versehen ausgetrunken, wie der Paddy sagen
würde. Darf ich dir nachschenken?
Ja, bitte. Oh, das klang gut.
Habt ihr das gehört?
Das klang es nicht mehr so gut. Ja,
da war Druck drauf.
Ja, da stand ja jetzt auch. Wann habe ich das abgefüllt? Vor anderthalb Wochen?
Ja.
Stand jetzt so eine Weile und da, guck mal, jetzt sogar mit Quietschen. Ja, Wahnsinn. Dankeschön.
Sehr gern noch.
Ja, frisch eingeschenkt riecht er schon wieder ein bisschen anders. Da ist er schon wieder ein bisschen mehr auf der Spirit-Seite und auf der Malz-Seite.
Also der Spirit kommt halt auch durch, ne? Ich meine, in der Nase. Und kann ich das nachvollziehen?
Wir haben den vor dem Poly eingegossen, muss man dazu sagen. Und dadurch stand der bestimmt noch eine halbe Stunde jetzt im Glas. Und jetzt, wo der frisch eingegossen ist, riecht er auch wieder anders.
Ah, stimmt. Das ist ja immer, also lasst Sachen atmen.
Ja, genau.
In der Regel alte Sachen, vor allen Dingen auch Sachen, die in Weinfässern, also Sherry Port, sonstigen Weinsachen gereift sind.
Frauen, Kinder, Großeltern, alle müsst ihr atmen lassen.
Definitiv. Du bist heute funky unterwegs. Nee, das stimmt. Wie gesagt, ich bin auf jeden Fall pro diese Flasche. Und jetzt ist sie leer. Und aber witzig ist, ich hab immer solche Ticks irgendwie. Wenn ich will dann immer eine Brennerei erkunden, ne? Und dann, das war letztens irgendwann Tormor. Da habe ich mir einfach mal von Tormor, den hatte ich mir dann irgendwann bestellt. Das war, ich weiß nicht, so ein bisschen her. Dann noch ganz interessante Flasche auch. Es gibt einen paar 20-Jährigen von Gordon MacPhail mit 46 Volumenprozent oder so. Und dann habe ich mir noch eine alte Originalabfüllung, Tormor 16, aus den 80ern bestellt. Hat alles nicht viel Geld gekostet, war alles erschwinglich, weil das halt eine Brennerei ist, die halt oft und noch unterm Radar fliegt. ganz cool ist.
Ja, wer will schon Tormor trinken freiwillig, ne? Also jetzt, also da geht man nicht auf die Suche und sagt, oh, jetzt muss ich mal unbedingt einen Tormor kaufen. Von daher, hey, aber die Idee ist gut, die ist so richtig.
Ich habe
das generell ist vielleicht auch generell so ein Ding, wenn ihr Lust habt auf Abfüllungen, die eben gewisse Qualitäten mitbringen, aber eben auch noch bezahlbar sein sollen, dann guckt nicht bei Laphroaig oder bei McKellen oder bei Artbeck, sondern guckt eben bei Tomor, bei Glenlossie, bei Glenelgin oder was weiß ich, ne? Also die ganzen Dinger, zweite, also das ist eher dritte, vierte Reihe.
Vetterkern
machen gute Sachen. Gibt es viele Destillerien, die im Bereich eher unscheinbarer unscheinbarem Marketing sind, oft keine Originalabfüllungen haben.
Inchgauer,
genau, ist auch so ein Ding. Da gibt es viele. Die gehören teilweise auch großen Konzernen, aber dadurch, dass sie keine Originalabfüllungen haben und viel Fässer an die unabhängigen Abfüller verkaufen, sind die noch mit einem relativ vernünftigen Preistag versehen und kann nochmal gekauft werden. Der Tim hat gerade, glaube ich, Tomor gefunden oder den du auch hast.
Genau.
Sag mal, was das für eine Flasche ist.
Das ist ein 21-Jähriger aus dem Refill Sherry Pancheon, Fassnummer 5386, beziehungsweise sag die Whiskey Base ID.
Sag mal die Whiskey Base ID, bitte. Tim, sag jetzt die Whiskey Base ID.
95850.
Das war fast wie die Lottofee hier.
Auf jeden Fall, das Teil gibt es für unter 100 Euro noch zu kaufen. 21 Jahre alt, 46 Volumenprozente, Sherryfass, Tormor, Gordon MacPhail abgefüllt. Geiles Teil.
Das ist total verrückt.
Warum?
Also guck mal, ob der Link auch wirklich funktioniert, bitte. Ob du da wirklich auf die Flasche kommst. Weil einen 21-jährigen Sherryfass gereiften Whisky darf man eigentlich nicht für unter 100 Euro bekommen.
Ich habe dafür unter 90 bezahlt.
Ja. Ich will es nur sagen, es ist schon verrückt.
Ja, funktioniert. Also den gab es, ich glaube, als er rauskam, da hat er 89 gekostet. Und zu dem Preis habe ich ihn auch mal gekauft irgendwann. Jetzt kostet er halt 10 Euro mehr, was immer noch für mich vollkommen in Ordnung ist. Ne?
Also nur mal so nebenbei, wenn man jetzt bezahlt so für einen 12-Jährigen die Knete. Oder vielleicht nicht, aber für einen 15-Jährigen bist du auf jeden Fall 100 Euro los.
Und wenn man sich nochmal die Daten anguckt, ich meine, der hat über 88 Punkte in der Base, was auch geil ist, wenn man was darauf gibt. Mache ich inzwischen nicht mehr, ich habe mir das irgendwie abgewöhnt, aber das hatten wir alles schon.
Wenn ich die Schränke nicht so voll hätte, lieber Tim, würde ich jetzt direkt bestellen.
Echt jetzt?
Finde ich geil. Warum nicht? So, also das ist doch ein super Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ja, deswegen habe ich den damals auch bestellt.
Ich sage ja gerade, wenn ich wüsste jetzt gar nicht, wohin damit. Ne? Also wie gesagt, ich hab eh zu viel Whisky zu Hause, von daher brauche ich sowas jetzt nicht. Aber für denjenigen, der noch mal was Altes, Günstiges haben will, hey, unter 100 Euro.
Auf jeden Fall. Spannend. Wollen wir mal so ein bisschen noch mal in Richtung, was gab es denn so die Woche, was uns beschäftigt hat?
Oh ja, das können wir gerne machen.
Ich habe gestern ja angefragt, ob wir vielleicht eine Set-Teilung machen wollen. Und ihr habt allererst Ja gerufen und dann habe ich gesagt, ich bezahle nicht. Dann habt ihr gesagt, nee.
Genau.
Fand ich schade. Und zwar gibt es gerade ein relativ günstiges Set, beziehungsweise wird es bald geben, vom Konzern Diageo. Und zwar, ich muss erstmal gucken, wie das genau heißt. Es sind insgesamt 8 Whiskys und die haben alle ein ordentliches Alter. Und die Reihe heißt Prima and Ultima. Klingt cool, Prima. Und klingt auch vielversprechend.
Also die ersten und die ultimativen.
Ja.
Die ersten und die ultimativen müsste das ja eigentlich übersetzt heißen, ne?
Es sind auf jeden Fall ein paar coole Sachen dabei. Ich lese mal vor, was so alles da mit drin steckt. Ein Port Ellen 1979.
Ein Schmutz.
Wieso? Ein Karl Ila 1984, Kleinlisch 93, Craigenmore 71, Lagavulin 91, Mordlach 94 und so weiter und so weiter. Singleton of Dufton 88 und Talisca 88. Klingt alles ziemlich gut. Und ich meine so, ey, das Set kostet bestimmt mindestens 7.000 Euro. Und da habe ich einen Preis gelesen. Hast du den gelesen?
Nee.
Dann habe ich den Preis gelesen. Ich dachte so, ja, so ungefähr, ja, das wird mehr, ungefähr 7.000 Euro und dachte schon, damit habe ich hochgepokert. Aber nein, das ganze Set kostet 20.000 Pfund. Wird es nur über eine Website zu erwerben geben. Diese Sets sind extrem limitiert. Es gibt irgendwie nur 300 und schieß mich tot Sets davon, 238 sogar nur. Und 20.000 Pfund kostet das komplette Set. Und als kleiner Bonus, man kann das komplette Set nur komplett erwerben. Das heißt, keine Einzelflaschen.
Ich meine, dafür, dass da auch ein paar Flaschen aus den 90ern dabei sind oder so, ist das ja schon ganz schön frech. Ich meine, da sind zwei, drei alte dabei und der Rest ist ja halt eigentlich wie der Tormod, über den wir gerade geredet haben. Jo.
Ne? Was heißt frech? Das Ding ist halt, durch das, also du musst dann das ganze Set kaufen und ich denke, Leute kaufen das ganze Set, weil sie wissen, dass es so rar ist und Leute dann Bock auf einzelne Flaschen haben, dass sie die Flaschen zu einem Riesenpreis verhökern können. Und das ist, ja, das ist wirklich ausschließlich mit 238 Sets ausschließlich an Sammler gerichtet. Und das ist was super Rares. Stell dir mal vor, du hast eine Flasche Port Ellen, die es nur 238 Mal gibt. Das war's. Jetzt frage ich mich aber.
Von Diageo Originalabfüllung.
Ja. Außerdem.
Die Batches sind ja oft deutlich größer. Das sind ja schon ein paar tausend Flaschen.
Immer. Ja. Na, das Ding ist halt, es wird ja nicht jedes Fass gleich viel hergegeben haben. Ne? Irgendwo vielleicht war da mal 238 Flaschen. Das wird irgendwie das ist ja weder Hogshead noch irgendwas.
Den Rest haben sie in irgendeinem Blend gekippt. Johnny Walker, Red Label oder so.
Ja, stimmt.
Der Rest, ja, da, hey, wo ist immer Port Ellen drin?
Port Ellen ist im Blue Label, genau. Rare and Old.
Ja, siehst du, ja. Oder so. Hat zwei Tropfen nochmal in jeden 0,7 Liter Blue Label reingemacht.
Ja, das kann schon sein. Ja, wie viel da im Endeffekt drin ist, weiß man natürlich nicht. Aber ich finde den Preis schon heftig. Also, aber das ist, wie gesagt, an Sammler gerichtet. Und ich habe irgendwann mal eine Nachricht bekommen, wo es auch um die Sache ging, wo ich so gesagt habe, so, ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, warum man sich so teuren Whisky kauft. Und da kam dann so als Nachricht und auch als Feedback, das fand ich dann auch interessant, ihr könnt euch offenbar nicht in Sammler hineinversetzen. Wenn die eine Flasche wollen, dann bekommen die die auch. Und koste es, was es wolle. Und da habe ich mir so überlegt, ja, kann ja sein. Und deswegen muss ich das trotzdem nicht verstehen. Deswegen ist es für mich trotzdem absolut absurd, das zu tun. Also, das ist Schnaps.
Ja und nein. Ne? Also, es ist für manche einfach eine Wertanlage, glaube ich. Und da ist es immer ein Spiel, ob man die Wertanlage gewinnbringend einsetzen kann oder nicht. Das ist halt eben diese Wette auf die Zukunft. Dann gibt es halt auch mit Sicherheit Freaks, die sagen, ich will das einfach stehen haben, weil ich kaufe mir jeden Port Ellen und ich habe die Knete halt. Kann auch alles sein. Von daher, ja, aber das ist halt, wenn du sagst, das ist halt Schnaps, dann gehst du davon aus, dass man die Sachen auch trinkt. Weil nur dafür kaufen wir ja Schnaps, weil wir es ja trinken wollen. Und das machen halt aber andere Menschen auch nicht. Und
nein, ich kaufe das nicht nur dafür, muss ich sagen. Ich habe natürlich auch die ein oder andere Flasche, wo ich sage, ey, da hoffe ich mal, dass die irgendwann ein bisschen mehr wert ist. Sicher.
Ja, ist ja okay, aber es ist für dich ja trotzdem immer noch ein Genussprodukt.
Ja, hauptsächlich.
Und, und kein reines Investitionsgut im Sinne von, ich könnte mir auch für 20.000 Euro auch Optionen auf Reis kaufen oder ein Bild.
Beim Schweinebauchhälften.
Ja, genau. Schweinehälften. Bei Tönnies.
Jetzt gerade.
Jetzt Tönnies-Aktien.
Ja.
Oder Schalke 04-Aktien wären dann bestimmt auch gut. Ich weiß gar nicht, ob die in der Börse sind. Nein, also von daher, ja, du hast völlig recht. Das ist natürlich absurd. Genauso absurd finde ich, dass wenn so eine Läden wie Glenn Farkless irgendwie sowas rausbringen oder so. Da gibt es ja viele, die halt immer so irgendwie so,
ja,
so Fantasieabfüllungen rausbringen für ihre Knete. Ist halt Quatsch. Und die werden ja eigentlich nie geöffnet. Auch diese McKellen Lalique für 30.000, 40.000 Euro oder so, macht ja kein Mensch auf.
Ja.
Also normalerweise nicht. Außer irgendwelche verrückten Asiaten, die dann Trilliardäre, die dann sagen, wir müssen damit jetzt hier unseren neuesten Coup feiern, den wir irgendwie, und dann mache ich für den Deal jetzt diese Flasche auf oder so. Aber das sind dann ja oft Leute, die kommen dann gar nicht so sehr von der Seite, sondern die könnten auch einen Wein aufmachen oder irgendwas anderes. Hm. In dem Preissegment, da geht es eher darum, was Teures aufzumachen. Von daher, ist auch gar nicht schlimm. Ich gönne das auch jedem, selbst, also auch wenn, warum nicht, probieren würde ich das auch, selbst wenn ich es,
ja,
wenn ich jetzt kein Whisky-Fan wäre, wenn mir so jemand sowas um die Nase halten würde. Aber Wie gesagt, ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass wir sowas mal aufmachen. Was wir aber aufmachen könnten, und das ist was, was mir über den Weg gelaufen ist diese Woche, ist das Thema Ben Nevis.
Ein Bon Novant.
Genau. Und zwar folgendes. Ich habe, nachdem wir die Folge mit den Mordmariners gemacht haben.
Mordmariners. Danke.
Mit dem guten Paddy. Sorry für den
Sprachfehler. Und Leon, Grüße.
Sorry für den Sprachfehler. Ich krieg das nicht mehr raus, Paddy. Es tut mir echt leid. Ich muss mich nochmal irgendwie da, keine Ahnung. Vielleicht muss ich mit dir mal ein trinken gehen in Bremen und dann kriege ich das vielleicht hin nach dem Abend. Aber da musst du mir irgendwie nochmal ein bisschen eintrichtern. Auf jeden Fall ist es so, dass wir an Ben Nevis 10 Jahre gemeinsam verkostet haben. Der ist mir irgendwie im Hinterkopf geblieben nach dem Abend. Und dann hat der Tim mich darauf aufmerksam gemacht, dass es noch einen Shop gibt, wo in Deutschland, wo es den noch gibt. Ja, bekommt ihn noch. Nicht ganz billig, aber es gibt ihn noch. Und da habe ich dann gedacht, das ist ja spannend, da muss ich mal nachschauen. Und dann habe ich dabei gesehen, dass es einen alten Bekannten aus der Ben Nevis Destillerie jetzt auch wieder gibt.
Wen?
Und zwar den Ben Nevis Traditional. McDonald Celebrity irgendwas. Ben Nevis Traditional. Und der ist jetzt neu aufgelegt worden. Und das fand ich schon interessant, weil da haben die irgendwie was Komisches mitgemacht. Und da würde ich gerne mit dir mal drüber sprechen, was da passiert ist.
Was haben die denn gemacht?
Also pass auf.
Hast du die Flasche hier?
Nein.
Schade.
Ich habe den Traditional, nein, ich habe ihn nur online gesehen.
Ah, okay.
Ich
wollte jetzt über okay.
Der ist relativ neu jetzt rausgekommen. Also Ben Nevis bringt keinen Zehner mehr raus, sondern ihren Ben Nevis Traditional.
Ja.
Das war früher im Gegensatz zu der Standard Ben Nevis Flasche eine Standard Liquor Bottle. Die Flasche war auch nicht gefärbt, die war Glas. Ich hatte die mal. Ich hatte den mal mit einem Schraubverschluss, den gab es aber auch mit Korken. Und es war ein Blended Malt. Und das stand auch auf der Flasche drauf, dass es ein Blended Malt war. Oder es stand zumindest from different, from finest distilleries oder sowas. Highland Distilleries oder so ein Kram stand da drauf. Mhm. Es stand nirgendwo Single Malt auf der Flasche drauf. Und der hatte halt ein anderes Design. Warum? Weil dieses Design an den ursprünglichen Ben Nevis Traditional erinnern sollte. Also der Geschmack sollte an den erinnern und auch die Flaschenform an diesen Traditional McDonald. Und damit das so ist, also damit er auch vom Geschmack her daran erinnert, war der leicht rauchig. Das heißt, in diesem Blended Malt wurden rauchige Anteile von nicht Ben Nevis Produkten mit reingepackt, um dem Ganzen eben Rauch zu verleihen.
Okay.
So, wie gesagt, Blended Malt, Different Distilleries oder irgendwie so ein Spruch, also irgendwas stand auf der Flasche. Jetzt bringen die das Ding neu raus, neu aufgelegt, mit der Optik eines Ben Nevis 10, also genau die gleiche Flasche, das gleiche Etikett und ein bisschen anders noch, also erinnert an das alte Ben Nevis Etikett, aber eben halt steht kein Alter mehr drauf. Und es ist auf einmal ein Single Malt.
Uha!
Was ist da passiert? Und ich weiß genau, was da passiert ist. Die müssen Whisky verkaufen, aber die haben keinen 10-Jährigen mehr.
Mhm.
Und deswegen verkaufen die jetzt ein Ben Nevis Traditional, Nas Whisky. Da kann man ja sonst, also wenn man ein bisschen rumliest, findet man Leute, die sagen, der ist 5, manche sagen, der ist 7, manche sagen, der ist 9 Jahre, also der alte Traditional, den es früher gab. Also gibt es verschiedenste Aussagen. Kann man wahrscheinlich gar nicht fällen, wenn es ein Blended Malt ist, ist sowieso schwierig. Das werden einfach verschiedene Fässer gewesen sein, unabhängig davon, wie alt die waren. Von daher ist es mit dem Alter schwierig. Der hier, der jetzt rausgekommen ist, wird garantiert keine 10 sein, weil sonst hätten sie einen Ben Nevis 10 rausgebracht.
Oui.
Ja? Und das finde ich schon interessant, weil früher war das so, da wollte man halt komplementär zu dem Ben Nevis 10 halt eben diesen Traditional-Gedanken bringen. Jetzt ist der Traditional-Gedanke eigentlich nur noch ein Name und es geht darum, überhaupt einen Whisky am Markt zu haben.
Das ist echt bitter.
Das ist traurig, ne?
Ja, das ist echt bitter.
Ich habe das alles so gesehen, habe mir so durchgelesen und so und dann, ja, angepasst an die Range, um das besser einzugliedern und so. Nee. Ja, es gibt ja keine Range. Das ist ja totaler Quatsch.
Aber den Traditional in der Optik gibt es bestimmt schon 1-2 Jahre.
Das kann so, ist mir jetzt das erste Mal aufgefallen. Ja,
also den, also ich habe den schon des Öfteren gesehen. Der, es gab jetzt mal wieder ein Badge, das rauskam, das dann irgendwie jetzt in jedem Shop irgendwie kam, auch unter neue Whiskys und so, da sieht man das dann natürlich eher.
Okay.
Aber den gab es jetzt schon relativ lange und man hatte immer die Auswahl. Also es gibt noch irgendeinen grünen, mit einem grünen Label, glaube ich, von Ben Nevis. Ich weiß jetzt nicht genau, was da drin ist. Ob das der Nevis Dew ist oder sowas. Müsste man einfach mal nachforschen. Aber es gab quasi dann den 10-Jährigen im gleichen Design, einen mit einer roten Kapsel, das ist jetzt der Traditional, und einen mit einer grünen Kapsel. Da weiß ich jetzt aber nicht, was da genau drin war. Ich gucke gleich mal nach.
Mach mal bitte. Also der Traditional, der hat sich ja komplett abgehoben von der normalen Range, von der Optik her. Wirklich nicht diese kleine, bauchige Flasche, sondern Standard Liquor Bottle. Er war rauchig, 46%, kein Alter. Relativ dunkel und dadurch halt eine komplett andere Pulle. Und ich habe mir nur gedacht in dem Moment, klar, wir haben ja schon mal drüber philosophiert, was da bei Ben Nevis los ist und dass die ganzen Fässer nach Japan wandern und die den Zehner nicht mehr hinbekommen, weil die nicht genügend Fässer für einen Zehnjährigen haben. Und mit den letzten 10-jährigen Fässern, mit den letzten alten Fässern, haben die noch diesen Fassstarken rausgebracht mit, ich weiß gar nicht, wie viele Flaschen, 9000 oder sowas. Das war ja sozusagen das letzte an Fläschchen, an Fässern, was sie zusammenkratzen konnten. Und jetzt gibt's halt den Traditional, einfach aus dem Grund, wir haben keinen 10-Jährigen mehr.
Ja, krass.
Finde ich schon spannend.
Die grüne Flasche finde ich gerade irgendwie nicht, aber die ist mir immer mal wieder über den Weg gelaufen. Weiß nicht genau, was da drin war. Ein 8-Jähriger, kann das sein?
Ich kenne die grüne Flasche gar nicht.
Ich habe hier gerade ein Bild gefunden und da steht drauf, da ist auf jeden Fall eine 8 drauf gedruckt. Da hat man wahrscheinlich auch noch versucht, einen 8-Jährigen irgendwie rauszubringen. Das kann gut möglich sein. Was da los ist bei Ben Nevis?
Ja, wirklich verrückt.
Ah, Glencoe. Glencoe 8, genau. Das war dieser Blend, glaube ich.
Okay. Weil da haben sie ja den Nevis Dew heute. In verschiedensten Ausführungen. Ja, da gibt es ja mit Alter und ohne. Und in so einer roten Verpackung kenne ich den. Den gibt es aber noch in anderen.
Genau, also es gibt jetzt einen Glencoe 8 Jahre Blended Malt, nämlich. Ich weiß nicht, ob der auch für den deutschen Markt ist, auf jeden Fall habe ich den schon des Öfteren gesehen. Und der hat genau das gleiche Design, hat halt eine grüne Kapsel oben und da ist nicht der Ben Nevis drauf, sondern das Tal Glencoe.
Okay. Ja. Ja, die müssen irgendwas rausbringen und dann kaufen die halt Fässer und machen einen Blend. Also, wie gesagt, ist irgendwo alles sehr, sehr eigen, sehr, sehr komisch. Ich verstehe ja, dass man in Japan viel, viel mehr Geld mit dem Whisky verdienen kann und deswegen viel nach Japan abgibt. Aber dass man eine Distillerie hat, die nicht mal mehr schafft, einen eigenen 10-Jährigen rauszubringen, das ist schon irgendwo eigen. Das finde ich schon irgendwie sehr bemerkenswert und eigen und wundert mich echt.
Tja.
Hat mich auf jeden Fall die Woche echt beschäftigt. Da habe ich wirklich drüber nachgedacht und dachte so, Mensch, was ist da los, ne? Dass die diesen Gedanken vom Traditional jetzt so umbiegen, um das da reinzukriegen. Aber gut.
Ja, so es gibt ja auch irgendwie 1000 irgendwie verschiedene Abfüllungen. Es gibt ja noch, was ich gerade gesehen habe, Ben Nevis Dew Deluxe und solche Sachen.
Von dem Ben Nevis Dew gibt es 20 Stück.
12 Jahre,
ja, und das habe ich gesehen. Ne?
Ganz also, viele.
Den, ja. Dew Blue habe ich, glaube ich, noch mal irgendwo gesehen. Und dann gibt es den in verschiedenen Größen mit 1 Liter und weiß der Geier was. Das ist halt ein Standardblend, den du, glaube ich, auf der ganzen Welt auch irgendwie kaufen kannst.
Ich mag ja Ben Nevis, echt. Also Ben Nevis kann geil sein, Ben Nevis kann auch eklig sein, finde ich. Also wie gesagt, der 10er Fassstark, der hat mich überhaupt nicht gecatcht, dich ja auch nicht.
Nee.
Der hat manchmal so eine, also manchmal hat Ben Nevis so übelste Toffee-Noten, dann kannst du die vergessen. Aber manchmal sind die einfach so unfassbar geil. Da kann man auf jeden Fall mal auch noch so eine Flasche zu Hause stehen haben. Und wie gesagt, von dem 10er habe ich auch eine Flasche. Weil dann muss ich sagen, den habe ich mal probiert. Beim Stammtisch hatte den der Flo mitgebracht. Und da habe ich auch so gesagt, so ey, mega krass. Also für den Preis, damals unter 40 Euro noch, ne, 39 Euro oder so, Affentitten geil.
Ja, wie gesagt, als wir den mit dem Paddy verkostet haben, der ist mir richtig hängen geblieben. Ist der Whisky, der bei mir am meisten im Kopf geblieben ist nach dem Abend.
Ja. Sehr schön. Ben Nevis, wie man einen Laden so gegen Baum fahren kann, ey.
Ja, ich weiß nicht so. Ich meine, die produzieren ja fleißig weiter. Die haben ja auch die Fasslager voll. die gehören denen nur nicht.
Ja, ich weiß. Das ist schade.
Was heißt, die gehören denen nicht? Die gehören natürlich schon dem Konzern, für den auch Ben Nevis arbeitet, aber die haben keinen Zugriff auf diese Fässer, weil die halt für den japanischen Markt schon verplant sind. Mhm. Ja, und wenn die halt, wenn jetzt der Konzern sagt, okay, ihr dürft nur 5% eurer Fässer behalten, für eigene Abfüllungen, dann bleibt da halt nicht viel übrig am Ende. Und dann bist du irgendwann, stehst du an der Wand und sagst, naja, wir müssen irgendwas rausbringen, wir müssen ja Geld verdienen. Jetzt ja. Machen die uns den Laden ganz zu oder irgendwas. Und dann bringst du halt eben nicht mehr den 10-Jährigen raus oder nicht mehr Sonderabfüllungen, sondern eben halt nur noch andere Sachen.
Wer ist der Eigentümer? Nika?
Nika, genau.
Also, liebe Leute von Nika, hier ein Appell von mir, Tim Wojcak. Bitte, 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 kauft einfach Loch Lomond und gebt Ben Nevis frei.
Jedes Fass, was nach Japan geht von Loch Lomond, ist ein gutes Fass, was man idealerweise nicht mehr als Loch Lomond wiedererkennt, sondern was durch die Qualitätsschmieden des japanischen Blendings geht und dadurch in ein Reich des nicht mehr Wiedererkennbaren gelangt. Das würde Loch Lomond gut tun.
Nein, immer dieses Loch Lomond-Bashing, das ist gemein. Sebastian, wenn du das hörst, das ist nicht böse gemeint. Aber irgendwie hat sich das ein bisschen eingebrannt, ne? Dass manche Sachen wirklich schwierig waren. Aber ich habe, wie gesagt, ich weiß zu 100%, dass da draußen unfassbar geile Loch Lomond-Sachen sind, dass dort Fässer sind, die richtig, richtig gut sind. Und ich hatte ja auch schon eine nette Abfüllung von Loch Lomond, wo ich gesagt habe, ey, Leute, mega. Und das tut der Brennerei natürlich, also das wird der Brennerei natürlich auch nicht gerecht. Ne? Nicht alle Sachen sind jedermanns Sache. Und das ist, wie gesagt, eine Geschmackssache. Jeder hat dann irgendwie so seine Brennerei, die er auch mal nicht mag. Und das ist auch vollkommen in Ordnung.
Ich lasse das einfach mal so stehen.
Du Hund.
Nein, ich muss da nicht noch weiter drauf rumkloppen. Ich mag den Sebastian ja auch. Wir reden übrigens von Sebastian Büssing, dem Brandambassador für Loch Lomond. Netter ja. Kerl, super Typ. Liebe Grüße an der Stelle. Er hat nur leider die falsche Brennerei, als für die er arbeitet. Aber das ist halt so, er ist ja Fan, mag das gerne, vertritt das auch, glaube ich, gerne. Und von daher muss er sich da von mir auch dann eben anhören. Aber ja, ist irgendwie, ist ein Running Gag, aber der geht halt immer zu Lasten von ja. Sebastian. Und irgendwie tut es mir natürlich auch ein bisschen leid. Aber ich kann da auch meine Haut natürlich auch nicht raus. Was soll ich machen?
Ja, ist ja richtig.
Ich kann jetzt selber sagen, nee, ist gar nicht so schlimm, wenn es doch schlimm ist.
Oh, jetzt geht es weiter. So, ich glaube, wir brechen das an dieser Stelle hier ab.
Schön. Ich bin in so einer Negativschleife gefangen.
Nein, das ist, glaube ich, alles ganz cool. Nee, trotzdem, ich denke, die Zeit ist gerade so ein bisschen gekommen. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir hatten auf jeden Fall auch eine schöne Zeit. Wir sitzen jetzt bestimmt noch die ein oder andere Minute hier bei Olli in der Küche.
10 Minuten darfst du noch bleiben.
Das ist ganz nett von dir. Dann gehen wir raus auf den Balkon, weil es wird echt warm hier drin.
Müssen wir uns mal ein bisschen Luft reinlassen.
Ja. Alles Gute für euch. Macht euch einen schönen Sonntag oder in welchem Wochentag auch immer ihr seid. Hört fleißig Dram Good. Sagt es weiter. Ladet Leute bei Facebook ein. Alle sollen Dram Good hören. Das ist wichtig.
Erzählt es euren Tanten, Onkeln, Cousins, Cousinen, Nichten, Neffen, Urahn, wem auch immer ihr irgendwie da trefft, begegnet, spread the word.
Apropos Spreadshirt Shop haben wir auch. Da könnt ihr euch natürlich mit Dram Good
Devotionalien
supplyen. von der Grillschürze bis zum Truckercap, alles am Start, haben wir gemacht. Tragen wir auch selber gerne inzwischen. Genau. Ich muss sagen, meine Dram Good Mütze, ich brauche mal eine neue, die ist ganz schön runtergeranzt inzwischen.
Meine sehen noch gut aus, aber ich mache das immer so, ich verliere meine Caps immer, bevor die schlecht aussehen. Und dann muss ich mir eine neue kaufen. Nee, aber kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, wir haben sogar eine College-Jacke mittlerweile im Angebot und so. Da gibt es schon coolen Stuff.
Ja, alles Mögliche. Ja, Handyhüllen. Das Coole ist, das kostet uns nichts. Das kostet euch relativ wenig, wenn ihr euch das kaufen wollt, weil wir können dort quasi umsonst unser Logo hochladen und alles andere an Handling übernimmt Spreadshirt. Wir supporten damit natürlich auch unsere Locals, denn Spreadshirt kommt aus Leipzig. Und ist deswegen für uns irgendwie ja entspannt gewesen, das auszuwählen. Die Preise sind relativ günstig. Und schaut immer mal auf Facebook vorbei. Ich poste dort from time to time einfach mal einen Link und beziehungsweise ein Passwort. Und damit bekommt ihr dann so 15% oder 20% Rabatt auf alles, was ihr bestellt.
Ich bin Fan von den Tees, also T-Shirts, ja, von den Hoodies und von den Caps. Das sind für mich so die besten Produkte.
Ja.
Aber wir haben noch andere Sachen im Shop drin. Wie gesagt, schaut mal rein. Das hat alles sind gute Sachen zu einem coolen Preis, auch inklusive der Beflockung, also dem Druck. Ist richtig gut. Von daher, da können wir auch hinterstehen. Und da können die Drabengood Ultras da draußen sich auch ein anständiges T-Shirt kaufen.
Ja, und wir bekommen für jedes Shirt, das wir verkaufen, 10.000 Euro.
Genau, mindestens. Aktien von Spreadshirt.
Und noch geiler. Solange es keine Wirecard-Aktien sind, ist alles gut.
Ist die Frage, wenn du der eine bist, der mit den 1,9 Milliarden irgendwie auf den Bahamas chillt, ist ja alles in Ordnung.
Ja, der ist ja aber irgendwie in, wo ist der? Der hängt doch ganz woanders rum, in Kroatien.
Echt?
Ja.
Okay, ich habe das nicht verfolgt. Ich dachte irgendwo, der ist in Asien irgendwo verschwunden.
Wer weiß.
Wer weiß. Okay.
Macht's gut.
Bye, bye.
Ciao.